Das Thema heute Nachmittag heißt Glaube und Verstand, ein Widerspruch. Und ich lese uns dazu die Verse 5 und 6 aus Sprüche 3. Zunächst in der Elberfelder Übersetzung. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ich will es nochmal in der Luther-Übersetzung lesen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Worauf verlassen wir uns? Zweierlei ist uns hier gesagt. Man kann sich auf den Herrn verlassen, man kann sich aber auch auf seinen Verstand verlassen, wobei das Letztere jetzt nicht empfohlen wurde, sondern es wurde abgeraten im Worte Gottes. Wenn wir uns auf den Verstand verlassen oder auf ihn vertrauen, was gilt dann in unserem Leben? Was gilt allein in unserem Leben? Unsere vermeintlich logischen Denkgesetze. Die gelten und darüber hinaus gilt nichts. Das ist Vertrauen auf den Verstand. Und wenn wir uns auf den Herrn verlassen oder auf ihn vertrauen, dann nennt man das Glaube. Und wir wissen, dass nur der Glaube selig macht. Aber da ist der Mensch es doch eigentlich von seinem Naturell her schon lieber, wenn er sich auf seinen Verstand verlässt. Das liegt dem Menschen, es liegt ihm tief eingegraben, sich auf seinen Verstand zu verlassen, auf seine logischen Schritte, auf seine logischen, vermeintlich logischen Gedanken. Ich habe da einen Vers gefunden von dem Schriftsteller Eugen Roth. Der hatte eigentlich eine treffende Beobachtung gemacht zu Glaube und Verstand. Ich will uns diesen Vers einmal lesen. Ein Mensch denkt logisch, Schritt für Schritt. Jedoch er kommt nicht weit damit. Ein anderer Mensch ist besser dran. Er fängt ganz schlicht zu glauben an. Im Staube bleibt Verstand oft liegen, der Glaube aber kann auch fliegen. Ich kenne den Hintergrund dieses Dichters nicht. Ich weiß auch nicht, wie ernst er es mit diesem Spruch gemeint hat. Aber eins ist schon so, es ist eine wahre Aussage, die er hier sagt. Sie ist deshalb schon wahr, weil das Wort Gottes es uns zwar in anderen Worten, aber auch so sagt. Und das haben wir heute gehört. Das Wort Gottes rät uns, nicht auf unserem Verstand zu vertrauen, sondern auf den Herrn, sprich zu glauben. Aber jetzt kommt ja gerade der kritische Punkt. Dürfen wir denn jetzt als Christen nicht mehr nachdenken? Könnte man uns denn zu Recht vorwerfen und sagen, ja, die haben ihren Verstand begraben. Die denken ja überhaupt nicht mehr. Sind Glaube und Verstand ein Widerspruch? Das ist ja unser Thema heute. Ja, und wie halten wir es mit Glaube und Verstand so ganz persönlich? Ja, das dürfen wir uns fragen. Und wir wollen heute dieses Thema in vier Punkten betrachten. Und wir können die vier Punkte ganz leicht uns merken, wenn wir uns nur den Bibelvers merken, den wir heute gelesen haben, Sprüche 3, Vers 5. Sprüche 3, Vers 5. Und wenn wir dann diesem Bibelspruch entlang gehen, haben wir die vier Punkte. Erstens, verlass dich auf den Herrn. Zweitens, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Drittens, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und viertens, geebnete Wege. Wer von uns möchte das Letzte nicht haben? Geebnete Wege möchte doch jeder haben, oder? eine gerade Bahn, dass alles klappt, dass bloß nichts im Wege steht. Das will jeder, ob er glaubt oder nicht. Aber ich muss uns sagen, wir können die Reihenfolge dieser Punkte, die wir heute betrachten, nicht beliebig vertauschen. Es geht nicht. Wir müssen die Reihenfolge einhalten, sonst kommen wir nicht zu Punkt 4. Geebnete Wege gibt es erst, wenn Punkt 1, 2 und 3 erfüllt sind. Verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, Punkt 1. Punkt 2, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, Punkt 3, und erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und erst dann gibt's geebnete Wege. Aber der Mensch möchte's gern umgekehrt. Er möchte erst geebnete Wege. Und ganz am Ende sagt er, jetzt glaube ich Gott auch. Jetzt vertraue ich ihm. So kommen wir nicht zu geebneten Wegen. Das Wort Gottes setzt an den Anfang das Vertrauen auf ihn. Und das ist jetzt auch der erste Punkt. Verlass dich auf den Herrn mit ganzem Herzen. Oder vertraue auf dem Herrn mit ganzem Herzen. Vertrauen. Was ist das denn überhaupt? Vertrauen. Eine andere Frage. Was ist das Wichtigste in unserem Leben überhaupt? Gottvertrauen. Wenn wir das nicht haben, fehlt uns schlichtweg alles. Wir können viel Erfolg haben. Wir können die reichsten Menschen der Welt sein, das alles bleibt ja hier, bleibt alles hier. Oh, wie schnell vergeht ein Leben. Wir saßen noch, bevor wir hierher kamen, zusammen mit einer schon alten Schwester, die schon Jahrzehnte in unserer Gemeinde ist. Und der Bruder ist zurzeit im Krankenhaus, aber es geht ihm doch einigermaßen gut. Ja, die waren auch mal jung. Und die Zeit ist vorbei. Noch nicht ganz, nicht? Aber der allergrößte Teil. Das alles bleibt nicht. Doch wer auf Gott, den Herrn, vertraut, hat auf keinen Sand gebaut. Das bleibt. Vertrauen ist das Wichtigste. Gottvertrauen ist das Wichtigste in unserem Leben überhaupt. Nebenbei noch gesagt, wir verstehen das Thema nur, wenn wir wissen, dass Gott größer ist als wir. Wenn wir das nicht wissen wollen, verstehen wir das Thema nicht. Vertrauen, was ist das? Wie das Wort schon sagt, es ist etwas Vertrautes. Es ist etwas Nahes. Wem vertrauen wir? Nur dem, den wir kennen. Wir vertrauen ja keinem wildfremden Menschen. Vertrauen ist etwas Nahes. Vertrauen ist die Sicherheit, dass man sich auf jemand verlassen kann. Das ist Vertrauen. Es war zur Zeit Napoleons. Da fand eine Truppenparade statt in Paris und Napoleon wollte mit seinem Pferd die Front abreiten. Und plötzlich scheute sein Pferd. Da sprang einer der Soldaten, es war ein Rekrut, hat noch gar keinen Dienstrang gehabt, sprang aus seiner Reihe, ergriff die Zügel des Pferdes und verhinderte so, dass der Kaiser stürzte. Und Napoleon in seiner spontanen und knappen Art sprach zu ihm, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Wie Rittmeister? Er war doch Rekrut. Nun, Napoleon hatte ihn mit Herr Rittmeister angeredet. Den gab es diesen Dienstrang, ich glaube, bis zum Ersten Weltkrieg, wenn ich jetzt noch recht informiert bin, und muss so der Rang eines Hauptmannes sein. Der Rekrut lächelte und fragte Napoleon, in welchem Regiment? Da sagte er, in meiner Garde. Und dann ritt Napoleon diese Front ab, der Soldaten, die dort standen. Der Soldat legte direkt sein Gewehr auf Seite und begab sich zu einem Kreis von Offizieren, die sich dort unterhielten, und unter ihnen war auch ein General. Da sah der General diesen Rekruten, man erkannte ihn ja ganz klar an seiner Kleidung, sich unter die Offiziere mischen. Und als er ihn bemerkte, sagte dieser General ärgerlich, was will denn dieser freche Kerl hier? Der Soldat schaute dem General fest in die Augen und sprach: Dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Sind Sie wahnsinnig? Antwortete der General. Wer hat das gesagt? Er hat es gesagt und zeigte auf den Kaiser, der schon am anderen Ende war. Er hat es gesagt. Da sagte der General: Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie befördert worden sind. Der Mann hatte Vertrauen nicht. Der hatte gesagt, wenn Napoleon das sagt, dann meint er das auch so. Ob man mir das ansieht oder nicht, das ist ganz egal. Man sah es ihm wirklich nicht an. Er hatte nicht die Uniform eines Garderittmeisters. Aber er war es. Warum? Weil der Kaiser es gesagt hatte. Und dem hat er vertraut. Und das galt auch. Ja, wie machen wir das denn nicht? Wir müssen ja nicht Napoleon vertrauen. Er ist ja auch schon tot. Und alle, die ihm vertrauten, die hat er hinterher auch ins Elend geführt. Wir vertrauen dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und wenn er sagt, so ist es, dann kann jeder uns einen frechen Kerl nennen oder was auch immer. Dann dürfen wir sagen, er hat's gesagt. Das ist Vertrauen. Dieser Mann wurde nicht enttäuscht. Und auch wir werden nicht enttäuscht werden. In dieser Art und Weise dürfen wir mit Gott rechnen. Allerdings kann man mit seiner Hilfe nur rechnen, wenn man nicht zu seinen erklärten Feinden gehört. Wer ist denn ein erklärter Feind Gottes? Es ist der, der in der Sünde lebt und daran festhält. Da gibt's heute manche, sie möchten schon errettet werden, aber sie wollen in der Sünde sein und auch darin bleiben. Und das sind erklärte Feinde Gottes. Denen kann Gott nicht helfen. Oh, dem größten Sünder kann Gott helfen, aber er darf nicht an seiner Sünde festhalten wollen. Das ist ein erklärter Feind Gottes. Dem gilt das alles nicht, was wir heute hier hören. Man kann auch nur auf Gott recht vertrauen, wenn man ihm sein Leben übergibt. Auch wenn man gläubig ist. Alles, was man zurückhält, das übergibt man ihm nicht. Dafür ist Gott auch letztlich nicht verantwortlich. Und wie viel hält der Mensch zurück? Ach, wie kann das Leben so kompliziert sein? Ja, was soll denn werden, wenn dies und jenes geschieht? Ja, und dann baut man sich alle möglichen Burgen vor sich auf oder Berge. Man hat sein Leben Gott nicht übergeben. Man glaubt einfach nicht, dass Gott dies schon regeln wird. Man möchte sein Leben bis zum Ende selber planen. Und wir können gar nichts planen. Wir können noch nicht mal den nächsten Schritt planen. Nicht? Wenn Gott seine Hand abzieht, machen wir den nächsten Schritt nicht mehr, was immer wir vorhatten. Wir können Gott nur recht vertrauen, wenn wir ihm unser Leben übergeben, ihm anvertrauen. Das ist Vertrauen. Und wer mit ihm nichts zu tun haben will, dem kann Gott nicht helfen. Ich hoffe, es ist keiner hier unter uns, der mit Gott nichts zu tun haben will. Wenn aber doch, Gott will mit dir etwas zu tun haben und du hast heute die Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen. Vertraue auf den Herrn. Dieses Vertrauen ist eine feste Burg, sagt uns die Bibel. In Sprüche 18 heißt es, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Ja, Sprüche 18, Vers 10. Eine feste Burg. Da kommt der Feind nicht hinzu zu einer festen Burg. Ja, wir stellen uns das mal vor. Wir wollen es uns mal ganz praktisch vorstellen. Der Feind sitzt uns im Nacken. Und dann sehen wir dort eine große Burg mit einer starken Mauer, einen Wassergraben drumherum und eine offene Zugbrücke. Wir laufen über die Brücke, laufen durch das Tor. Die Zugbrücke wird hochgezogen und das Tor ist damit zu. Und wir sind in Sicherheit. Das ist das Bild, das uns die Bibel hier nennt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, nicht eine kleine Burg, nicht eine halb befestigte Burg, eine feste Burg. Und der Gerechte läuft dorthin. Das muss er aber tun. Er muss dahin laufen. Die Burg kommt nicht zu uns. Wir müssen zu der Burg laufen. Und dort haben wir Wohn- und Zufluchtsrecht. Psalm 91, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Wir waren ja alle mal kleine Kinder, nicht? Da haben wir sicher alle auch mal Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob vielleicht nicht jeder mal nach Hause gelaufen ist, aber wir wissen es vielleicht auch nicht mehr. Wenn Gefahr drohte, wohin laufen die kleinen Kinder? Ja, nach Hause, nicht nach Hause. Ja, warum? Ja, weil da die Mama ist oder vielleicht der Papa, je nach Uhrzeit, nicht? Meist ja die Mama. Man läuft nach Hause. Ich hatte ein kleines Kind Angst vor dem bösen Mann, nicht? Manchmal solche Vorstellungen und auch nicht ganz unberechtigt, nicht? Man läuft nach Hause. Und so dürfen wir es auch tun. Haben wir Angst? Ja, man kann im Leben Angst bekommen. Ja, der stärkste Mann kann Angst bekommen. So stark sind wir alle nicht. Man darf nach Hause laufen, zu Gott, zu dieser festen Burg. Denn wir haben Wohn- und Zufluchtsrecht. Dort sagt uns die Bibel, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Und Gott sagt, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Warum will Gott dich erretten? Weil du 30 Jahre auf dem Weg bist? Vielleicht kannst du sagen 40, 50 Jahre. Nicht deswegen. Schön, wenn es so ist. Gott will dich erretten, weil du an ihm hängst. Ja, hängst du an ihm? Das ist die Bedingung. Es steht noch nicht mal hier, dass du gestern nichts Verkehrtes getan haben darfst. Es kann sein, du sagst, ich habe gestern was ganz Verkehrtes getan. Wenn du umkehrst davon, will Gott dich erretten. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Sieh, und das ist Vertrauen. Vertraue auf den Herrn. Ganz zu Ende sind wir noch nicht mit Punkt 1. Denn der Teilsatz ging ja noch was weiter. Mit ganzem Herzen, ja. Oder reicht denn nicht ein halbes Herz? Wir wissen ja nicht, das ist ja schon sprichwörtlich, er macht es halbherzig. Gott will kein halbes Herz. Gott will ein ganzes Herz. Aber mancher meint, es ist doch schon recht gut, wenn ich ihm ein halbes Herz gebe. Die Hälfte für Gott und die andere Hälfte für die Welt. Ist doch auch schon was. Kann Gott doch mit zufrieden sein, besonders im heutigen Zeitalter, nicht? Dürfte doch zufrieden sein, wenn ihm wenigstens noch die Hälfte gehört. Denn oft gehört ihm noch nicht mal mehr die Hälfte. Nein, Gott ist nicht zufrieden mit einem halben Herzen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stellt euch doch mal vor, wie das aussehen muss. Wir haben das Bild von der Burg vorhin betrachtet, wo man hinläuft und ist gerettet. Jetzt läuft einer halbherzig zu dieser Burg. Können wir uns das vorstellen? Wir sind die Beobachter, 100 Meter entfernt, und beobachten diesen Mann, diese Frau, die halbherzig zu dieser Burg läuft. Dass er überhaupt hinläuft, hat seinen Ursprung darin, dass ihm ein Feind auf den Fersen ist. Und da es sehr dicht ist, läuft er auch sehr schnell. Aber auf der Zugbrücke angekommen, weiß er nicht richtig, ob er hineinlaufen soll, sondern schaut sich erstmal um. Oh, und sieht, er hat Abstand gewonnen. Der Feind ist ja etwas entfernt. Ja, und nun weiß er nicht so recht, soll ich hineinlaufen in die Burg oder nicht? Er macht einen Schritt vor, dann überlegt er sich wieder einen Schritt zurück. Sollte er überhaupt nicht die Zugbrücke verlassen, vielleicht kommt er ja gar nicht mehr, dann nimmt er wieder Anlauf. Dann läuft er wieder mehr auf die Zugbrücke hin. Oder auf der Zugbrücke bewegt er sich Richtung Tor. Und so schwankt er hin und her. Was haben wir für eine Auffassung von diesem Mann, von dieser Frau? Er weiß auch nicht, was er will. Will er nur rein oder will er nicht rein? Bei logischer Betrachtung sollte er hineinlaufen, es ist doch sein Feind. Ja, das ist halbherzig. Um das nur mal im Bilde auszudrücken. Nein, nicht halbherzig. Eines Tages war der Herr Jesus da und da war ein Schriftgelehrter da. Er hatte gehört, wie sie ihn befragten, und dann hatte dieser Schriftgelehrte auch noch eine Frage. Er wollte wissen, welches das erste Gebot von allem sei. Ich weiß nicht, mit welcher Gesinnung er diese Frage stellte. Vielleicht war es nicht die beste Gesinnung. Aber der Herr Jesus gab ihm eine Antwort. Er sagte, das erste Gebot von allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott, ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstande und mit deiner ganzen Kraft. Das will Gott. Es ist an keiner Stelle von halben Sachen die Rede. Aber es ist in unserer Zeit leider so, dass immer mehr Halbherzigkeit eintritt. Und wir wollen uns alle darunter beugen, ich zuerst. Wie viel Halbherzigkeit ist denn da? Und Gott sagt, ich will das ganze Herz. Ich will deine ganze Seele. Wenn ich noch ein paar Räume zumachen, sagen, die brauche ich für gewisse Hobbys oder dergleichen. Er will deine ganze Seele, dein ganzes Herz, deinen ganzen Verstand und deine ganze Kraft. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr unserem Beruf nachgehen dürfen, aber doch ist die Frage, wohin geht die Kraft? Wohin geht deine Kraft, die du hast? Wem weißt du deine Kraft? Das ist das erste Gebot, sagte Herr Jesus. Das will Gott. Alles ganz. Gott will keine halben Sachen. Und da hat es dieser Schriftgelehrte wohl verstanden. Mit welchen Motiven er immer gefragt hat, aber seine Antwort, da hat es bei ihm geklickt. Denn er hat gesagt, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist ein einiger Gott, und da ist keiner außer ihm, und ihn lieben aus ganzem Herzen. Er wiederholt alles. Aus ganzem Verständnis, aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft. Und den Nächsten lieben wie sich selbst, das hat der Herr danach gesagt, das war das Zweite, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Aber das möchten Menschen heute noch gerne geben. So ein paar Schlachtopfer, nicht? Ja, ich habe ihm doch da eine große Spende gegeben. So ein Schlachtopfer, nicht? Irgendwelche Opfer, ja, die gibt man gerne. Vielleicht sagt man auch, na, heute habe ich aber den ganzen Tag was getan. Naja, ich wollte eigentlich was anderes tun. Ich habe doch ein gutes Gewissen, ich habe jemand geholfen. Aber bitte, so oft darf mir das nicht vorkommen, sonst kommt mir das quer in meine Lebensplanung, nicht? So oft darf das nicht vorkommen. Ja, jetzt sagt Gott, doch, mach es nochmal. Er sagt, das habe ich gestern schon gemacht. So, wie gehört Gott dein Herz? Mit ganzem Herzen. So, und das ist Punkt 1. Und so sollen wir vertrauen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Das ist das Gebot. Das ist das Erste, der erste Punkt. Und dann geht's weiter. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze oder verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist nun Punkt 2. Ja, jetzt wird's kritisch, nicht? Das erste haben wir verstanden, aber jetzt wird's ja kritisch. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Zunächst wollen wir einmal fragen, wer hat denn den Verstand erschaffen? Haben wir uns denn selbst erworben? Im Buche Hiob heißt es, Kapitel 38, wer hat Weisheit in den Ibis gelegt? Oder wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Ja, der Hahn hat auch Verstand. Nicht zu viel, aber doch so viel, wie er haben muss. Nicht? Er tut auch nicht alles, was Menschen wollen. Nicht? Wenn er das nicht will, dann tut er das nicht. Darf ich meine kleine Episode erzählen, ist eher scherzhaft, ja? Ich übernachte hin und wieder mal auf einem urigen Bauernhof. Da ist dann abends Versammlung. Und da ist ein Hahn auf dem Hof und der kräht manchmal schon um 4 Uhr morgens. Mittlerweile schlafe ich zur anderen Seite raus, denn um 4 muss man noch nicht aufstehen. Aber um so gegen 5 muss da morgens früher weg, um zur nächsten Station zu kommen. Und an diesem Morgen habe ich mich verschlafen. Ich habe meinen Wecker nicht gehört. Aber unten in der Küche hat man gehört, dass sich da oben nichts tut. Da sagt die Frau des Hauses, geh doch mal hoch zu dem Mann und klopf mal an die Türe zu dem Bruder. Aber er hat sich irgendwie gescheut, das zu tun und wollte das auf andere Weise erledigen, ist hinausgegangen und wollte den Hahn zum Krähen bringen, der ja manchmal schon um 4 Uhr stört, aber das ist ihm nicht gelungen. Den Gefallen hat er ihm nicht getan. Nicht? Das war wahrscheinlich gegen seinen Willen, gegen seinen Verstand, wie auch immer. Ich bin dann aber doch noch wach geworden. Es ist also noch alles gut geworden. Das nur so nebenbei. Nicht? Auch der Hahn hat Verstand. Wer hat ihn denn gegeben? Hier stellt sich die Frage im Hiob. Die wird gar nicht beantwortet, die Frage. Warum nicht? Es ist sozusagen eine rhetorische Frage, so nennt man Fragen, die gar nicht beantwortet werden. Warum werden sie nicht beantwortet? Weil sie selbstredend sind. In der Frage liegt schon die Antwort. Wer hat dem Ibis da die Weisheit gegeben und dem Hahn den Verstand? Ganz klar, Gott, wer denn sonst? Und in Hiob 32 heißt es, aber der Geist ist es, der den Menschen, nicht, es geht ja nicht um Hähne und Ibisse heute, sondern um dich, um mich, um Menschen. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Aha, da kommt's also her, nicht? Wir wussten es ja schon vorher, aber es steht doch in der Bibel. Gott hat uns den Verstand gegeben. So, dann kann der Verstand ja wohl nichts Schlechtes sein. Nein, der Verstand ist nichts Schlechtes. Der Verstand ist nichts Negatives. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Und manchmal hat mancher Mensch heute weniger Verstand, wenigstens so wie er handelt, als ein Hahn. Denn mancher weiß noch nicht mal mehr, seinen eigenen Vorteil wahrzunehmen. Besonders in Bezug auf die Ewigkeit. Und dennoch, es heißt doch, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was ist denn nun gemeint? Wir müssen auseinanderhalten. Und ich denke, so darf ich es einmal sagen, der Verstand hat zwei Bereiche. Und der erste ist die göttliche Weisheit. Diese göttliche Weisheit, das darf ich uns direkt vorweg sagen, steht nie im Widerspruch zum Glauben und zum Vertrauen auf Gott. Da gibt's keinen Widerspruch. Oh, diese Weisheit hatte Salomo. Gott hat sie ihm geschenkt. Es heißt in 1. Könige 3, Vers 12, siehe, so tue ich nach deinen Worten, sagte er zu Salomo. Salomo wünschte sich ein weises Herz. Er hat sich nicht das Leben seiner Feinde gewünscht. Er hat sich nicht Gold und Silber gewünscht. Er hat Angst gehabt, dass er dieses Volk nicht richtig regieren könnte. Er hat an sich selbst gezweifelt. Guter Zustand. Und ist dann zu Gott gekommen. Nur an sich selbst zu zweifeln und nicht zu Gott zu kommen, hilft auch nicht sehr viel. Mach bewahren vor manchen verkehrten Wegen. Aber hilft nicht sehr viel zum Guten. Er hat sich an Gott gerichtet, oder Gott hat ihm ja auch das vorgelegt. Und so gab ihm, er hat sich ein weises Herz gewünscht und Gott gab es ihm. Und so steht es hier, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Also es geht um den Verstand. So dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wirst. Und dann noch einen schönen Vers. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit wie Sand am Ufer
des Meeres liegt.
Wie viel liegt denn da? Das wissen wir heute noch nicht, nicht.
Wie Sand am Ufer des Meeres, das war die göttliche Weisheit, die Salomo hatte. Die steht nie im Widerspruch zum Glauben.
Leider ist Salomo auch davon abgefallen im Laufe seines Lebens. Aber er hatte es gehabt.
Und wie sehen wir es in vollkommener Weise bei Jesus? Diesen 12-jährigen Jungen noch, da saß er plötzlich im Tempel, seine Eltern vermissten ihn ja. Inmitten der Lehrer saß er, er hörte ihnen zu und befragte sie. Und dann heißt es in der Bibel, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antwort.
Der konnte auch zuhören, schon als Junge, nicht? Konnte er zuhören. Und dann hat er sie befragt. Und aus den Fragen haben die Schriftgelehrten gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Der fragt uns ja was, vielleicht war das ganz peinlich für sie. Er hat mit der Frage den Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat sie etwas gefragt vielleicht, wo sie sagten, der offenbart uns ja hier alle. Sie waren entsetzt
über seine Weisheit. Wie konnte ein 12-Jähriger nur solche Fragen stellen und solche Antworten geben? Das war göttliche Weisheit. Steht nie im Widerspruch. Und göttliches Verständnis steht nie im Widerspruch zum Glauben. Ist kein Widerspruch.
So, aber dann ist die andere Seite des Verstandes noch da. Das ist unser menschlicher Verstand und unsere menschliche Klugheit. In sich ja auch nichts Negatives. Aber in dem Bereich ist eine Prägung erfolgt. Und das ist das Negative. Das heißt in 1. Korinther 1, 19, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Ja, warum denn?
Weil eine Prägung erfolgt ist in diesem Verstand, dass Gott ihn nicht mehr gebrauchen kann.
Deswegen. Ja, was für eine Prägung durch den Sündenfall.
In Römer 1, Vers 21 heißt es, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen, das tun wir mit unserem Verstand, in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Da waren weise Menschen.
Heute würden wir sagen, das sind ja alles Akademiker.
Und Gott sagt, ich kann sie nicht gebrauchen. Ich will damit nicht sagen, dass Gott keine Akademiker gebrauchen kann, nicht? Aber nicht mit dieser Art Verstand, die hier beschrieben ist. Er kann aber auch den einfachen Arbeiter an der Maschine nicht gebrauchen mit diesem Verstand. Mit diesem gefallenen Verstand, wo man Gott eigentlich erkennen müsste, aber man in den Überlegungen in Torheit verfällt und das unverständige Herz verfinstert wird, wird dunkel. Und dann heißt es im Epheserbrief, sie sind verfinstert am Verstand.
Da haben wir es.
Epheser 4, 18. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens.
Die Finsternis vom Verstand kommt aus dem Herzen.
Wenn der Feind unserer Seele erstmal das Herz belegt hat, dann sinkt das, dann steigt das hinauf in unseren Verstand. Und dann ist er verfinstert. Dann kann man mit sehenden Augen nichts sehen. Wie es schon im Alten Bund hieß, nicht? Sie haben sehende Augen und sehen nichts, hörende Ohren und hören nichts oder Ohren und hören nichts. Genauso ist es. In dem Lied heißt es, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet.
Eine ganz dunkle Finsternis drumherum, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet.
Das ist ganz finster in unserem Verstand, wenn nicht der Geist Gottes Licht hineinbringt. Das Licht dieser Welt.
Oh, da mögen wir die höchsten philosophischen Gedanken haben. Und es ist ein dicker Mantel von Finsternis da drumherum.
Man macht sich Sonnen in diesen Gedanken, aber niemand kann sie gebrauchen. Niemand helfen sie zum Heil. Nur Selbstbeschau.
Und den Verstand
der ist ein Widerspruch zum Glauben. Ganz klar, natürlich. Hier sitzen ja wohl meist Gläubige. Solch eine Art Verstand soll der Gläubige natürlich nicht haben, denn er ist ja erhellt durch seines Geistes Hand. Und dennoch muss ich auch da noch eine Einschränkung machen. Selbst wenn der Herr unseren Verstand erlöst hat von den Banden der Finsternis, eins müssen wir doch festhalten. Er hat nicht alle Einsichten, die Gott hat. Auch der erlöste Verstand hat noch nicht alle Einsichten, die Gott hat. Und deshalb kann selbst der erlöste Verstand nicht der Hauptgegenstand unseres Vertrauens sein. Wenn das nämlich so wäre, wäre unser Verstand Gott. Aber unser Verstand ist nicht Gott. Es war der bekannte Mathematiker Pascal. Er lebte 1623 bis 1662. Mathematiker, Physiker. Und am Ende seines Lebens da hat er sich Gott zugewandt. Aber er hat ihn schon vorher gesucht. Ich las Folgendes über ihn. Also dieser Mathematiker soll gesagt haben, das ewige Schweigen der unendlichen Räume erschreckt mich. Er hat sich mehr Gedanken gemacht. Er hat an die Weiten des Universums gedacht. Das hat ihn erschrocken. Und dann kam er zu dem Ergebnis, ich muss forschen, also mit meinem Verstand, ob es nicht noch andere Dinge gibt als die sichtbaren, ob ein Gott nicht irgendwo Spuren seines Daseins hinterlassen hat. Wo bist du, Gott? Und wenn du bist, dann lass mich dich erkennen. Er hatte einen aufrichtigen Wunsch, das können wir hieraus ersehen. Aber er hatte gedacht, es ging wohl über die Schiene des Forschens, des Verstandes. Da wollte er ansetzen. Ich war ja auch seine Fachrichtung. Und dann hat er ein Erlebnis gehabt. Es ist ja sehr bekannt, dieses Erlebnis. Und er hat dieses Erlebnis aufgeschrieben auf einen kleinen Pergamentstreifen. Und diesen Pergamentstreifen hat er in seinen Rock eingenäht, bis zum Tode. Er wird wohl nicht immer denselben Rock gehabt haben, also heißt er, wenn er einen neuen hatte, hat er ihn da hinein eingenäht. Und ganz am Schluss fand einer diesen Pergamentstreifen in seinem Rock eingenäht. Und da stand Folgendes, ich lese nur etwas in Auszügen. Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November, seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Er hat mit dem Ausdruck, es sind fast gestammelte Worte, die da stehen, gar nicht sehr zusammenhängend mit Bindestrichen versehen, Feuer. Gott Abrahams, Isaaks, Gott Jakobs. Es soll wohl so sein, dass er hier an den brennenden Dornbusch angeknüpft hat. Das hatte wenig mit Forschung zu tun. Da hatte sich Gott dem Mose geoffenbart. Er hat gar nicht damit gerechnet, nicht? Plötzlich brannte der Dornbusch und er verbrannte nicht. Und Gott stellte sich ihm vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so muss dieser Mann Gott plötzlich auch kennengelernt haben. Dort zu diesen Stunden, die er hier aufgeschrieben hat. Und er sagt, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Und jetzt kommt das Wesentliche. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Er war doch einer der Gelehrten. Da hat er Gott erkannt auf einer ganz anderen Schiene. Nicht über das Forschen in der Mathematik oder in der Physik oder was immer. Er hatte ihn erkannt, weil Gott sich ihm offenbart hatte. Da hat er gemerkt, die philosophischen Gottesbeweise, die bringen Gott nicht näher, sondern es ist die Offenbarung, es ist der Glaube
Und er sagte später noch in diesem Papier, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, ist ja ein Bibelspruch, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Da hat er ihn erkannt. Aber nicht über sein Forschen, sondern über den Glauben, nicht über die Philosophie. Wir müssen uns eins einfach merken und eins auch einfach sehen. Gottes Verstand ist höher als unser Verstand. Und das sagt uns die Bibel eindeutig. Hiob 12 wiederum. Bei Gott ist Weisheit und Gewalt. Sein ist Rat und Verstand. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott. Das ist jetzt Jesaja. Ich bin schon übergegangen zu Jesaja. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Wir können Gott nicht erforschen. Es geht nicht. Mit unserem Verstand können wir Gott nicht begreifen. Es geht nicht. Unausforschlich. Und das müssen wir einmal wissen. Gottes Verstand ist unausforschlich und er ist weitaus höher als unser Verstand. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem springenden Punkt. Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes. Ja, wer möchte ihn nicht haben? Wer möchte ihn nicht haben? Und der Friede Gottes, Philipper 4, 7, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir Frieden haben wollen, können wir nicht mit dem Verstand da rangehen. So, wir müssen wissen, Gottes Verstand ist höher als unser Verstand. Und wisst ihr, dann wird die Sache plötzlich wieder logisch. Wir müssen auf die Logik gar nicht verzichten. Glaube ist nichts Unlogisches. Es ist nur die Frage, welchem Verstand wir mehr vertrauen. Vertrauen müssen wir so oder so. Meinem Verstand, deinem Verstand oder Gottes Verstand. Welchem Verstand vertraust du? Weißt du das, wenn du sagst, ich glaube nur, was ich denke und dergleichen und was ich sehen kann und was ich selber logisch erforschen kann, dann vertraust du deinem Verstand. Oh, dein Verstand kann ja völlig irregeleitet sein. Du sagst, das ist eine Tatsache und das ist eine Tatsache. Und 30 Jahre später heißt es, nein, nein, Moment, die Tatsachen sehen ganz anders aus. Die stimmen gar nicht. Neue Forschungen. Ja, hast du dich auf deinen Verstand verlassen? Hast auch vertraut auf dich selbst? Und wenn du an Gott glaubst, dann vertraust du auf seinen Verstand. So, das ist die wahre Sachlage. Wir müssen beim Glauben nicht auf Verstand verzichten. Oh, keinesfalls. Aber wir müssen teilweise auf unseren Verstand verzichten, aber greifen dafür nach dem weitaus höheren Gottesverstand. Und deshalb verstehen wir nicht alles, was Gott tut, weil sein Verstand höher ist. Schlicht deswegen können wir dann trotzdem noch vertrauen. Können wir dann trotzdem noch sagen, ich vertraue ihm aber, denn ich glaube, dass sein Verstand höher ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du oder weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Ja, wir müssen das Verständnis nicht ausklinken, aber es kann sein, wenn wir Gott vertrauen, dass wir im Moment mal nicht verstehen. Und wenn wir dann trotzdem an ihm bleiben, dann sagen wir nur, dann ist das wirklich echtes Vertrauen. Dann sagen wir, und doch ist dein Verstand höher als meine paar Sinne und dem vertraue ich. Und den wird Gott nicht enttäuschen. Du weißt es jetzt nicht oder verstehst es jetzt nicht, aber nachher wirst du es verstehen. Vielleicht schon 5 Minuten später. Du sagst, Mann, war das aber gut, dass ich jetzt an Gott geglaubt habe. Ich hätte alles verkehrt gemacht. Vielleicht auch erst Jahre später. Vielleicht auch erst in der Herrlichkeit. Aber wir werden zum Verstehen kommen, zu seiner Zeit. Selbst wenn wir nicht immer alles verstehen. Hebräer 11 sagt es uns ja. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist oder aus nichts geworden ist, sagt Luther. Durch Glauben verstehen wir, aber wisst ihr, uns liegt es umgekehrt näher. Nachdem wir verstanden haben, glauben wir. Das ist aber kein Glaube mehr. Natürlich heißt es nicht, dass wir alles, was wir glauben, nicht verstehen müssten. Aber der Glaube ins Extrem gesetzt, glaubt, bevor er versteht. Und wenn er das glaubt, dann versteht er hinterher auch. Und er versteht Dinge, die andere nicht verstehen. Weil das völlig aus ihrem Horizont gerückt ist. Die denken ja nur in ihren Bahnen. Sie verstehen manches überhaupt nicht, mögen die weisesten Menschen der Erde sein. Und dann mag ein ganz einfältiger Mann, eine einfältige Frau sein, die versteht viel mehr. Er hat viel mehr Weisheit als dieser und jener. Weil sie einen viel weiteren Horizont haben. Sie sehen Gott und glauben an seinen Verstand. Also, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, Punkt 1, Punkt 2, und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Haben wir es verstanden, was damit gemeint ist? Die göttliche Weisheit steht nicht im Widerspruch zu seinem Verstand. Unser gefallener, von der Sünde geprägter Verstand steht aber sehr wohl im Widerspruch zu dem Glauben. Die Weisheit Gottes steht nicht im Widerspruch zum Glauben. Und Gottes Verstand ist höher als unser Verstand. Und dann geht's weiter. Aber erst jetzt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Drei Worte, die ganz wichtig sind hier drin. Jetzt müssen wir die erhöhte Wacht einnehmen. Haben wir das eigentlich schon mal getan? Da sagen wir, ich kann Gott überhaupt nicht sehen. Ja, ist mir das auch noch passiert. Und den ganzen Stress, den ich noch hatte und all das. Werd doch mal ruhig. Hast du Gott eigentlich schon mal auf deinem Weg erkannt? Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Das erste von den drei Worten, das ich jetzt herausheben will. Nur ihn. Wen? Gott. Ja, aber sagst du, auf jedem Weg kann man den doch nicht erkennen, oder? Steht hier, ist das zweite Wort, das ich betonen möchte. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Also kein Weg ausgenommen. Natürlich, diesen Vers kann man nur für sich in Anspruch nehmen, wenn Punkt 1 und Punkt 2 erfüllt sind. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wenn das nicht ist, dann können wir ganz anderes auf unserem Weg erkennen. Dann erkennen wir den Feind unserer Seele auf unserem Weg. Nein, wahrscheinlich erkennen wir ihn nicht. Das ist ja das Drama dabei, dass man es oft nicht erkennt. Der Mensch rennt in sein Verderben, er erkennt es nicht, weil er mit Gott gar nicht mehr viel zu tun hat. Manchmal selbst, wenn er sich Christ nennt. Wenn Punkt 1 und Punkt 2 erfüllt ist, dann gilt es, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Und jetzt das dritte Wort. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Gar keinen anderen. Ja, sagst du, das war der böse Nachbar jetzt aber, den ich hier erkenne. Nein, nein, nein. Wenn du auf den Herrn vertraust, dann war das nur er. Ja, warum lässt Gott das zu, dass der mich so ärgert? Naja, vielleicht hast du noch so ein paar Ecken und Kanten, nicht? Die müssen noch ab. Ach so. So weit hast du noch nicht gedacht, ja? Ja, so schnell achten wir nicht darauf. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Das ist der dritte Punkt. Aber wir haben doch schon gehört, dass man Gott nicht immer erkennen kann, wenn man ihn nicht immer verstehen kann. Ich will es nochmal sagen, jetzt mit Worten der Bibel aus Römer 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Ist von den Wegen die Rede, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Ja, du und ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber wie sollen wir ihn denn dann erkennen? Das heißt doch jetzt, erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und in Römer 11 steht, dass das unausforschlich ist. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, wisst ihr, wie wir ihn erkennen sollen? Punkt 1 und Punkt 2 ist vorbei. Nicht mit unserem Verstand. Womit denn? Mit dem Glauben. Mit Vertrauen sollen wir ihn erkennen. Sonst erkennen wir ihn auch nie auf all unseren Wegen. Denn wir könnten immer sagen, das verstehe ich nicht. Aber was ist das für ein Trost, wenn ein Mensch sagen kann, aber ich habe es doch Gott hingelegt. Er ist doch Meister darüber. Er wacht doch darüber. Ja, dann plötzlich sagst du dir, dann muss es einen Sinn haben. Ich glaube, es hat einen Sinn. Du wirst es aber nachher verstehen. Sieh, so muss man daran gehen. Nur so versteht man. Und genau das, dieses Erkennen liegt im Bereich des Vertrauens und nicht im Bereich des Verstandes. Und das sagt uns dieser doch sehr bekannte Psalm 139, nicht? Man begegnet dem ja wieder in der Bibel. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es mit alle meinen Wegen, bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Womit nicht? Na, mit meinem Verstand. Aber mit dem Vertrauen erkennen wir. Ja, das war der dritte Punkt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen mit Vertrauen. Sieh, alles, was dir jetzt begegnet, nicht, das hat Gott zugelassen. Ja, aber sagst du, natürlich, aber Punkt 1 und 2 war bei mir nicht erfüllt. Oh, das heißt aber nicht, dass jetzt gleich nicht Punkt 3 erfüllt sein könnte. Denn weißt du, das kannst du ganz schnell erledigen. Du kannst sagen, ich weiß, ich habe verkehrt gehandelt. Ich habe verkehrt gelebt. Jahrelang alles verkehrt. Ja, dann tu heute Buße darüber. Und dann geht das ruckzuck. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das kann Sekundensachen sein. Und dann darfst du wissen, auch der Punkt 3, der mir jetzt begegnet, den ich nicht verstanden habe, hat Gott nur zugelassen, damit ich wieder zurechtkomme in meinem Leben. Dann nimm es mal so an. Und sage, Herr, du wirst das Beste daraus machen. Und wenn wir Gott im Vertrauen auf unsere Wege so erkennen, dann, aber erst dann, kommt Punkt 4, geebnete Wege. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann, das ist eine Folge, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und wir können Gott nur erkennen, wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 erledigt haben. Und dann kommt Punkt 3 und dann kommt die Folge. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Und wisst ihr, das ist mehr als Führung. Luther sagt ja hier, ich habe es uns ja auch gelesen, so wird er dich recht führen. Aber die Elberfelder Übersetzung mit ihrer Genauigkeit wird hier die genauere Übersetzung sein. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich denke, es wird so sein. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Das ist mehr als Führung. Warum? Stellt euch vor, ihr habt einen hervorragenden Bergführer in den Alpen. Der kennt sich in- und auswendig aus dort auf allen Wegen. Und er führt euch und plötzlich sagt er, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ein Abbruch des Weges oder von oben her sind Felsbrocken abgebrochen, der Weg ist ganz verschüttet. Ja, sagt er, seht ihr, da hinten geht es weiter, da würde ich euch jetzt führen, aber diese Felsbrocken kann ich nicht aus dem Weg räumen, wir müssen wieder umkehren. Ja, das war Führung.
Aber wenn uns verheißen ist, dann ebnet er selbst deine Wege. Das ist Führung und Planierung. Da sagen wir, da kommen wir ja gar nicht weiter. Herr, du siehst doch, da komme ich doch gar nicht weiter dahin. Da liegen doch Brocken auf dem Weg, da komme ich doch nicht her. Nun lass mal. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Kommt man ran, nimmt Gott die Felsbrocken und tut sie weg. Ja, nicht nur, dass er sie wegtut, er macht eine Ebene, einen ebenen Weg. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Gott geht vor dir her und räumt aus dem Weg. Ja, wie diese Schieber bei der Western-Loks, nicht? Die hatten vorne so einen Schieber vor, dass sie die Schienen freiputzten, wenn da etwas drauf lag. Macht Gott ihn vollkommener, weil er ebnet deinen Weg. Und das ist mehr als Führung. Ja, warum tut er das denn? Damit du zum Ziele kommst. Und deshalb kommst du nur mit ihm zum Ziel. Du kannst ja 1000 Führer wählen. Wenn du ihn nicht hast, hast du keinen, der dir die Brocken aus dem Wege räumt, die das Leben dir hineinwirft. Aber er macht den Weg frei. Ja, er macht ihn frei. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Ist dein Wille, ja, der hängt mit dem Verstand zusammen, nur erst stille, wirst du alles Kummers frei. Sagt, wollen wir mit so erleuchtetem Verstand verstehen. Verstehen, dass wir im Glauben weiterkommen, als mit unserem Verstand. Denn Gottes Verstand und Gedanken ist höher. Das ist letztlich, deswegen können wir uns auf unseren Verstand nicht verlassen. Und das sagt uns Jesaja noch einmal. Und damit will ich jetzt langsam zum Ende kommen. Denn meine Gedanken, sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja, wie viele Gedanken hast du denn schon gehabt über dein Leben? Und Gott steht daneben und sagt, mein Lieber, meine Liebe, alle deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Auch wenn wir das mal nur erkennen, dann kann Gott mit uns weitergehen. Auch dein Leben geht mal zu Ende, was immer daraus wird, es geht zu Ende. Oh, wie schlimm, wenn dann hinterher heißt, ja, ich konnte meine Gedanken nicht realisieren im Leben dieses Menschen doch, der sich auch noch Christ nennt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So viel höher ist sein Verstand, so viel höher sind seine Wege. Und jetzt ist die Frage, sagen wir, Herr, wir wollen deine Wege, die höheren Wege. Oder willst du lieber die tiefen Wege gehen, durch die sumpfigen Niederungen dieser Erde, die von der Sünde sumpfig ist? Und Gott bietet dir einen Hochweg an. Er sagt, aber den würdest du dir so nicht wählen. Aber wenn du mir vertraust, fürchte ich diesen Weg. Wenn du mir aber nicht vertraust oder deinem Verstand, musst du den unteren Weg gehen. Auch wenn du meinst, das wäre der Weg des Ruhmes und des Glückes, er ist es nicht. Gottvertrauen heißt, uns auf seinen Verstand verlassen. Und damit sind wir nicht ohne Verstand. Und deshalb ist Glaube und Verstand, richtig verstanden, kein Widerspruch. Ist kein Widerspruch. Wenn wir nur den richtigen Verstand einsetzen, ist er kein Widerspruch. Luther hat gesagt, unser Herrgott schreibt Hebräisch. Ja, was soll das denn? Wie wird denn Hebräisch geschrieben? Rückwärts. Von rechts nach links. Jetzt nochmal. Unser Herrgott schreibt Hebräisch. Man kann seine Schrift nur rückwärts lesen. Ja, das ist das Geheimnis. Wir wollen immer vorwärts lesen, nicht? Aber Gott schreibt. Und am Ende erst des Lebens, da können wir richtig lesen. Da verstehen wir die Zusammenhänge. Und deshalb müssen wir Gott vorwärts vertrauen, um rückwärts zu schauen. Das Schauen kommt rückwärts, das Vertrauen kommt vorwärts. Wollen wir so unserem Herrn folgen? Wollen wir es so tun und zur Ewigkeit reisen? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass du ja einen weitaus höheren Verstand hast als wir. Das wissen wir ja. Und doch handeln wir so, als ob wir es nicht wüssten. So ist es oft in unserem Leben und wir bitten dich ja, dass du uns vergibst, da wo wir dir nicht vertraut haben. Aber nun gib uns deine Gnade, Herr, dass wir es doch so tun, wie wir es heute aus der Reihenfolge dieses Bibelwortes gehört haben. Herr, lass uns dir vertrauen. Lass nicht unser Verstand unser Führer sein, sondern dein Verstand. Herr, und so dürfen wir dich erkennen. Und du willst geebnete Wege schenken. Herr, schenk dir einem jeden, der heute ihr ist, dass keiner das Ziel verpasst. Amen.